sagt Gott zu Johannes. Du wirst die Erfahrung machen, heißt das, dass mein göttlicher Geist auf eine Person in einer anderen Weise, als es sonst üblich ist, herabkommen wird. Und auf diese Person sollst du dann dein Augenmerk richten. Das heißt, Taufe Jesu bedeutet, er hat in einer nicht vergleichbaren Weise den Geist empfangen. Jesus ist mit dem Geist übergossen oder getauft oder unvergleichlich beschenkt worden. Die Taufe im Jordan hat für Jesus selbst einen ganz tiefen Einschnitt gebracht. Sie hat in seiner persönlichen Biografie ein ganz hervorgehobenes Gewicht. Ich will versuchen, das ein wenig zu verdeutlichen. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als ihm dies zuteil wurde. Er war, wie schon die Weihnachtsgeschichten sagen, von Anfang an gesandt, um Erlösung zu bringen seinem Volk und weit über dieses Volk hinaus. Und er wurde älter, seine Kindheit lag hinter ihm und nichts geschah. Wir vermuten, obwohl es keiner ganz genau weiß, dass er den Beruf ausübte, den sein Vater auch praktiziert hatte. So wurde er ein Handwerker unter Handwerkern, ein Bürger unter Bürgern, ein Zeitgenosse unter Zeitgenossen. Sein Horizont war eng. Er lebte in der kleinen Stadt Nazareth, niemandem bekannt außer seiner Verwandtschaft und den Mitbürgern und lebte von Tag zu Tag, tat, was sein Beruf von ihm verlangte. Und er wurde mannbar und er wurde ein Mann und er war 20 und nichts geschah. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, sich in den Innenbereich seiner Seele hineinzuversetzen. Aber eine ungeheure Sendung lag vor ihm. Er war bestimmt, Erlöser der Welt zu sein und er verbrachte sein Leben an seinem Arbeitsplatz. Eng, klein, begrenzt. Wenn die Bibel sagt, dass er versucht worden ist wie andere, wie jedermann sonst, so ist es vielleicht erlaubt, auch zu sagen, es muss ihn gequält haben, dass nichts geschah. Dass er nicht in die Weite geführt wurde, dass er nicht aufstehen durfte, dass er nicht die Aufgabe, die vor ihm stand, beginnen konnte. Jahr um Jahr verbrachte er sein Leben im Kleinen, tat das Nächstliegende und die Zeit wurde knapper und die Menschen blieben unerlöst, aber sein Platz war in Nazareth. Es hat wirklich im Leben dieses Mannes einen neuen Abschnitt gegeben, als er im Alter von 30 Jahren, und das war mehr als heute 30 Jahre sind, zu Johannes geführt wurde und dort am Jordan, nachdem ihn die Fluten des Wassers bedeckt hatten, empfing er seine Berufung, wurde er befreit aus der Enge in die Weite, aus dem Privaten in die Öffentlichkeit, aus dem Kleinen ins Große. Bekam er die unmittelbare, direkte Beauftragung, so lange musste er warten. Viele von uns kennen die Ungeduld, die uns packt, wenn große Dinge getan werden müssen, jedenfalls die, die wir für groß halten. Und uns wird nicht vergönnt, sie anzupacken. Man hemmt uns darin. Wir sind auf kleine Dinge fixiert. Keiner fragt nach uns. Und die Zeit vergeht. Jesus hat mehr als ein Menschenleben, 30 Jahre, in diesem Rahmen sein Leben geführt. Ganz abhängig von der einen Stunde, die er nicht in der Hand hatte, wo die Berufung ihn treffen würde. Obwohl er Gottes Sohn war, sagt der Hebräerbrief, hat er den Gehorsam gelernt. Ich füge hinzu, lernen müssen. Die Berufung kam, indem er in das Wasser stieg. Und der Geist Gottes wurde ihm zuteil und damit die Aussendung in die Weite. Der öffentliche Auftrag und eine riesige Aufgabe, die er nun anzupacken hatte und die er dann in sehr wenigen Jahren zu Ende brachte, bis zu seinem Tod am Kreuz. Taufe Jesu bedeutet, Jesus ist gehorsam vom Anfang bis zum Ende. Er tut nichts außer dem, was ihm getan wird. Er läuft Gott nicht voraus, wie er ihm auch nicht wegläuft. Und er bleibt so in jeder Sekunde seines Lebens abhängig von der göttlichen Leitung, so wie wir es alle tun sollten. Und das Zweite, seht das Lamm Gottes, sagt Johannes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, Vers 29. Es liegt ein großes Geheimnis in der Tatsache, dass Jesus in die Fluten des Jordans hinabsteigt, weil er sich auch taufen lassen will. Man kann das nur verstehen, wenn man dieser Taufe nicht irgendeine Bedeutung gibt, sondern den Rahmen beachtet, in dem sie gemeint ist. Johannes der Täufer hat ja nicht die Leute pauschal eingeladen, nun lasst euch mal taufen, sondern für ihn war die Taufe ein Zeichen sichtbarer Umkehr. Er sprach von dem, der kommen würde, dem Heilsbringer und Weltenrichter. Er sprach davon, dass jedermann sich auf diesen Tag vorzubereiten habe. Er sagte den Leuten sehr direkt und fast etwas bedrohlich, dass keiner von ihnen die Voraussetzungen erfülle, um dem Weltenrichter zu begegnen. Er sagte, dessen Gericht stehe so nah vor der Tür, wie der Abstand sei zwischen der Axt, die aushole, um einen Baum zu fällen. Also sehr nah. Er sagte, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle umkommen. Und dies in Verbindung mit der Glaubwürdigkeit seiner Person und der Eindringlichkeit seines Wesens brachte die Menschenscharen in Bewegung. Sie erkannten, dass ihr Leben den Maßstäben Gottes nicht entsprach. Sie strömten zu ihm, fragten ihn konkret, worin sie sich denn ändern müssten. Johannes sagte es den Menschen bezogen auf ihre Berufe und ihre Lebenssituation. Dann sagte er, zum Zeichen dessen, dass ihr wirklich ernst macht mit eurer Umkehr, steigt hinab in dieses Wasser, damit euer altes Leben von euch genommen wird, sozusagen wegströmt mit dem Wasser, damit er herauskommt als veränderte und erneuerte Menschen. Er lud seine Hörer ein zu einer Zeichenhandlung, in der sie Abstand nahmen von ihrem bisherigen gottlosen Leben. Wie ist das nun, wenn Jesus kommt? Unerkannt, nicht beachtet von den vielen und sich nun einreiht unter die, die da umkehren. Heißt das nicht erstens, er wartet genau wie alle anderen auf den Erlöser? Statt der Erlöser zu sein, hängt er einer Erwartung an, ein anderer würde vielleicht kommen und das Werk vollbringen? Heißt das nicht zweitens, er sagt damit sehr deutlich und demonstrativ, ich bin genau wie ihr, aber auch mein Dreck am Stecken. Ich brauche wie ihr alle den Abstand von meinem gottlosen Leben. Ich zeige hier vor euch allen, dass ich auch nicht besser bin, Sünder wie ihr, von Gott weggelaufen wie ihr, das Leben verfehlt wie ihr. Die Deutung dieser Stelle steht auf Messerschneide. Wenn das wahr ist, wenn er der war, der wie alle anderen einen Erlöser erwartete, statt der Erlöser zu sein, und wenn er der war, der wie alle anderen umkehren musste von seinem falschen Wege, statt andere auf den richtigen Weg zu bringen, dann ist das Christentum eine Täuschung größten Ausmaßes. Dann kann man nicht mehr sagen, er starb für die Schuld des Universums am Kreuz, weil er selber mit Schuld beladen war. Denn wer einmal sündigt, sündigt auch wieder. Und wer einmal Abstand nehmen muss von einem gottlosen Leben, muss es später wieder tun, weil er menschlich nicht in der Hand hat. Jesus selbst hat auf diese verblüffte Frage des Johannes, wieso kommst du zu mir, gesagt, ich tue es, damit der Wille Gottes geschehe, seine Gerechtigkeit erfüllt werde. Wir haben das vorhin gehört. Und das bedeutet, wir haben keine Freiheit, diese Handlung Jesu zu deuten in dem Rahmen, in dem sie geschehen ist. Jesus sagt einige Kapitel später bei Johannes, keiner von euch kann mir eine Sünde nachweisen.
Und er sagt es nicht deswegen, weil er nur heimlich gesündigt hätte,
weil keiner da herankommt, sondern weil er sich bekennt zu seiner uneingeschränkten, vollkommenen, harmonischen, ungetrübten Gottesbeziehung. Ich bin mit Gott im Klaren und ihr nicht. Ich bin bei Gott zu Hause und ihr nicht. Ich bin nie von Gott weggelaufen, ihr aber doch. Gott ist mein Ein und Alles im Unterschied zu euch. Ich bin der Sohn, der immer gehorsam ist, ihr aber nicht. Was bedeutet dann aber dieser Gang in das Wasser der Buße? Ich kann es nur deuten als einen demonstrativen Akt der Solidarisierung. Jesus sagt, ich möchte einer von euch sein, obwohl ich ganz anders bin. Ich möchte nicht über den Schuldigen stehen, obwohl ich kein Schuldiger bin. Ich möchte bei euch sein, in eurer Schuld, obwohl ich ohne Schuld bin. Ich bin solidarisch mit euch. Ich bin nicht gekommen, um euch zu richten, sondern zu befreien und zu retten. Jesus solidarisiert sich mit den Schuldigen und er identifiziert sich damit. Ich weiß nicht, wer das begreift. Das Ganze ist nicht als Spiel gemeint. Es hat tiefe Bedeutung, dass am Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, nämlich bei seiner Taufe, ein Akt der Solidarisierung steht mit den Schuldigen. Und am Ende seiner öffentlichen Wirksamkeit am Kreuz ein Akt der Solidarisierung steht. Jesus geht ans Kreuz, um zwischen zwei Verbrechern zu sterben, von denen er sich nicht abwendet, über die er sich nicht stellt, sondern als Verbrecher unter Verbrechern lässt er sich hinrichten, ohne es zu sein. Es ist ein Geheimnis, dass der, der am wenigsten zu tun hatte mit der Sünde, am wenigsten Mühe hatte, die Sünde anzunehmen. Es ist ein Geheimnis, dass der, der ganz gerecht war, völlig frei war von Selbstgerechtigkeit. Es ist ein Geheimnis, dass der, der über allen stand, keine Mühe hatte, sich unter alle zu stellen. Und die Taufgeschichte beweist das. Er war gekommen, um die Last abzunehmen, unter der die meisten Menschen am meisten leiden, nämlich ihre Schuld, und sie nach Hause zu bringen zu Gott. Und das Dritte, hier wird gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jesus wird, was er selber erfuhr, seine Taufe mit dem Geist an andere weitergeben. Er wird andere ebenfalls in diese Erfahrung einbeziehen. Er wird ihnen das geben, was er besaß, den Geist. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und man kann nicht so ganz schnell eben noch in 3 Minuten erklären, was das alles einschließt. Aber das ist doch sicher, dass Geist Kraft ist, Dynamik, Impuls, Leben, neue Bewegung, aus sich herausgehen, neues Vertrauen zu Gott und eine Sendung, die ein Leben lang währt. Als Jesus seinen Jüngern am Ende des Johannesevangeliums den Geist spendet, sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Geist heißt auf jeden Fall neben vielem anderen auch, dass Menschen eine Sendung empfangen, einen Auftrag von Gott selbst, für den sie da sind, eine Aufgabe, die sie ganz beschlagnahmen, die Aufgabe nämlich, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Er wird euch den Geist geben. Er wird euch mit dieser Kraft erfüllen, die euch zu Menschen hinbringt, die euch den Mund öffnet, die euch frei macht, ihnen das zu sagen, was ihr Leben ausfüllt, was sie befreit, was sie rettet und was sie mit Gott versöhnt. Er wird euch behandeln wie seine Brüder und er wird euch an seiner Sendung Anteil geben. Wozu ist es gut, dies alles zu wissen? Es ist gut für die Gläubigen, damit sie besser verstehen, wer ihr Herr ist. der ganz gehorsam war, der sich solidarisierte mit den Schuldigen und der anderen von seinem eigenen Leben gibt. Es ist gut für die Suchenden und Ungläubigen, dies zu wissen, damit sie sich einstellen können auf das, was sie erwartet, wenn sie zu Jesus kommen. Nämlich durch ihn zu lernen, was es heißt, Gott zu gehorchen, ganz bei ihm zu sein, seinen Willen zu tun, sich ihm unterzuordnen. Wir lernen es bei Jesus oder nie. Durch Jesus frei zu werden von dem, was zwischen Gott und uns steht. Von der Schuld, die uns Gott nicht mehr sehen lässt, die uns den Blick auf Gott verdunkelt oder vernebelt. Es ist gut, Jesus kennenzulernen als den, der seinen Geist gibt und damit eine Bewegung in unser Leben bringt, die Langeweile wegnimmt, uns eine Aufgabe gibt, die Fantasie beschäftigt, uns neue Gedanken gibt, eine Inspiration vermittelt, sodass der Jüngste eine Aufgabe hat und der Älteste immer noch beschäftigt wird. All dies, was hier gesagt ist, ist auf die Zukunft hingerichtet. In dem Moment, wo es ausgesprochen wird, wird noch keiner verändert. Aber die Wirkungen, die hier beschrieben sind, die können wir von Jesus erwarten. Und alles, was wir von ihm wissen, ist dazu da, uns in eine neue Begegnung, in eine neue Veränderung zu führen und damit an Gott neu anzuschließen, der unser Leben ist. Amen.